Es ist mir eine ganz große Freude, dass wir wiederum die Gelegenheit haben, miteinander Gottes Wort zu studieren. Es sind einige hier, die bei den ersten Stunden nicht dabei waren, aber diese haben ja die Möglichkeit, die Kassette 1 und 2 zu hören und die Texte, die wir dort betrachtet haben, gründlich zu studieren. Wir wollen also wiederum weiterfahren mit dem Studium solcher Bibelstellen, die oft Anlass zu Konfusion geben, die oft falsch verstanden, falsch ausgelegt werden. Und wir wollen auch diese Zeit, die wir jetzt hier verbringen, unter Gottes Segen stellen und ihn bitten, dass er uns bei diesem Studium behilflich ist. Wir wollen nun ein ganz spezielles Thema miteinander studieren. Und als Einleitung möchte ich zwei Texte lesen, einen aus dem Alten Testament und einen aus dem Neuen Testament. Und wenn wir diese beiden Texte gelesen haben, dann wisst ihr, welche Fragen wir jetzt in dieser Stunde miteinander betrachten wollen. 2. Mose 15, Vers 26. Wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und zu Ohren fassen seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich der Krankheiten keine auf dich legen, die ich auf Ägyptenland gelegt habe, denn ich, der Herr, bin dein Arzt. Oder denn ich bin der Herr, dein Arzt. Da haben wir eine sehr interessante und auch ganz wichtige Bibelstelle. Und jetzt schlagen wir auf 1. Korinther 6 und lesen da die Verse 19 und 20. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst? Denn ihr seid teuer erkauft, darum so preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes. Aus Liebe hat uns Gott Gebote und Gesetze gegeben. Einige dieser Gesetze sind heute in der Christenheit sehr umstritten, ganz besonders die Speisevorschriften aus 3. Mose 11. In 3. Mose 11 haben wir eine lange Liste von Tieren angeführt, von denen Gott gesagt hat, dass sie nicht zur Nahrung des Menschen dienen sollen, und eine Liste von solchen Tieren, die zur Nahrung gegeben sind. Neu war diese Einteilung in reine und unreine Tiere nicht, als Mose sie schriftlich dem Volk Israel niederschrieb. Denn schon Noah wusste, welche Tiere rein und welche unrein waren. Einen Hinweis finden wir in 1. Mose 7, Vers 2 und 1. Mose 8, Vers 20. Diese Texte könnten wir uns eigentlich jetzt ganz kurz bei 3. Mose 11 an den Rand schreiben. Wir schlagen also miteinander 3. Mose 11 auf und schreiben hier hin 1. Mose 7, Vers 2 und 8, Vers 20. Vielleicht schreiben wir auch die Verse, die wir einleitend gelesen haben, an den Rand, auch hier bei 3. Mose 11, 2. Mose 15, Vers 26, wo Gott sagt, ich bin der Herr, euer Arzt. Ich habe euch die Gesetze gegeben, dass ihr gesund bleiben sollt. Ich möchte euch als Arzt diese Ratschläge geben, und wir wissen an anderen Stellen, wo Gott sagt, dass er ihnen den Segen oder den Fluch vorlegt. Den Segen, wenn sie gehorsam sind, und den Fluch, wenn sie ungehorsam sind. Und in 2. Mose 15, Vers 26 wird daneben gezeigt, damit die Krankheiten, die auf andere Völker kommen, nicht auf Israel kommen sollen. Und dann schreiben wir auch am Rande hin 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Aber nun noch einen Gedanken zu Noah. Hätte Noah während der Zeit der Flut oder ganz kurz danach unreine Tiere geschlachtet, wären diese Arten sofort ausgestorben. Denn es wurden ja von jedem unreinen Tier nur ein Paar in die Arche genommen, von den reinen waren es aber 7 Paare. Viele Christen, die den göttlichen Willen in Bezug auf rein und unrein missachten, glauben aufrichtig, dass sie das Neue Testament auf ihrer Seite hätten. Mit einer ganzen Anzahl Texten wollen sie beweisen, dass das, was Gott im Alten Testament als unerlaubt erklärte, durch Christus aufgehoben worden sei und nun erlaubt sei. Und wenn man auf den ersten Moment alle diese Texte, jeweils aus dem Zusammenhang gerissen natürlich, hört, dann ist man geneigt, diesen Leuten Recht zu geben. Doch gerade hier wird durch das Nichtbeachten der Zusammenhänge der Sinn der biblischen Aussagen verdreht. Wir können kaum ermessen, was dieses Verdrehen und dann Missachten der göttlichen Vorschriften für ein Fluch für die Menschheit geworden ist. Unzählige Menschen haben dadurch an Leib und Seele Schaden genommen. Wir wollen nun miteinander diese Stellen, ich glaube, ich habe sie so ziemlich alle gefunden, die gebraucht werden, wir wollen sie so, wie sie von diesen Leuten zitiert werden, alle einmal durchlesen. Und zwar so, alle miteinander. Und dazu beginnen wir in Markus 7. In Markus 7 wird der Vers 15 gebraucht. Es ist nichts außerhalb des Menschen, das ihn könnte gemein machen, so es in ihn geht. Dann Matthäus 15, Vers 11. Ich glaube, dieser Text ist auch sehr bekannt. Was zum Munde eingeht, das verunreinigt den Menschen nicht. Eine ganz bekannte Geschichte ist die in Apostelgeschichte 10 und ich lese hier die Verse 9 bis 16, erster Teil. Des anderen Tages, da diese auf dem Wege waren und nahe zur Stadt kamen, stieg Petrus hinauf auf den Söller zu beten um die 6. Stunde. Und als er hungrig ward, wollte er essen, das ihm aber zubereitet, ward er entzückt. Und sah den Himmel aufgetan und herniederfahren zu ihm ein Gefäß wie ein großes leinenes Tuch an 4 Zipfeln gebunden. Und es ward niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige Tiere, der Erde und wilde Tiere und Gewürm und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, o nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum anderen Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das mache du nicht gemein. Und das geschah zu 3 Malen. Eine weitere Stelle haben wir in Römer 14, Vers 6, zweiten Teil und Vers 20. Welcher isst, der isst dem Herrn, denn er dankt Gott. Welcher nicht isst, der isst dem Herrn nicht und dankt Gott. Verstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut dem, der es isst, mit einem Anstoß seines Gewissens. Dann 1. Korinther 8, Vers 8. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger sein. Und jetzt eine ganz wichtige Stelle, 1. Korinther 10, Vers 25. Alles, was feil ist auf dem Fleischmarkt, das esset und forschet nicht, auf dass ihr das Gewissen verschont. Dann 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 5. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen, den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel. Durch die so in Gleisnerei Lügenreden und Brandmal in ihrem Gewissen haben, die da gebieten, nicht ehrlich zu werden und zu meiden die Speisen, die Gott geschaffen hat, zu nehmen mit Danksagung, den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alle Kreatur Gottes ist gut und nichts ist verwerflich, das mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Dann heißt es im Titus 1, Vers 15, den Reinen ist alles rein. Die Stelle kennen wir auch, Kolosser 2, Vers 16, macht euch kein Gewissen über Speise oder Trank und so weiter. Und dann wollen wir noch eine Stelle lesen, in Apostelgeschichte 15, und zwar die Verse 28 und 29. Da geht es um die Gemeinde Antiochien, Apostelkonzil, und da wird zusammengefasst, was sie beschlossen haben, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch keine Beschwerung mehr aufzuerlegen, denn nur diese nötigen Stücke, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Hurerei. So ihr euch von diesen bewahret, tut ihr recht, gehabt euch wohl. Wenn man nun alle diese Stellen, so wie ich sie jetzt gelesen habe, hört, dann scheint einem auf den ersten Augenblick ganz klar zu sein, dass man sich in neutestamentlicher Zeit nicht mehr an Gottes Vorschriften über reine oder unreine Speisen halten muss. Ich glaube, diesen Eindruck habt ihr alle auch, wenn ihr diese Texte so aus dem Zusammenhang genommen hört. Und es ist ja eigentlich so, dass diese Texte immer so vorgetragen werden, dass Leute, die mit diesen Texten das beweisen wollen, die Texte so lesen und nur diese Sätze herausgreifen und dadurch ein ganz falsches Bild geben. Bevor wir uns nun miteinander Text für Text befassen, diese Zusammenhänge betrachten wollen, möchte ich euch etwas erzählen, das euch für das weitere Studium eine Hilfe sein kann. Was ich euch nun erzähle, habe ich selber frei erfunden. Aber ich glaube, es trifft ganz auf die Texte zu, welche wir dann anschließend der Reihe nach betrachten. Also, nun zu meiner selbst erfundenen Geschichte. Unter den Mineralwasserherstellern gab es kürzlich eine ganz große Aufregung. Es wurde in der Presse berichtet oder behauptet, dass einige dieser Getränke schädlich seien. Daraufhin kamen alle Mineralwasserproduzenten zusammen. Jeder brachte eine Flasche seines Wassers mit zu diesem Kongress. Alle chemischen Analysen lagen neben jeder der 15 Flaschen auf dem Konferenztisch. Viele Chemiker und Experten waren da im Saal und die große Diskussion wurde eröffnet. Es war ganz erstaunlich, was für Argumente dafür und dagegen ins Feld geführt wurden. Als die Konferenz zu Ende war, stand im Schlussprotokoll Folgendes: Alles, was in den Flaschen ist, kann ohne Bedenken getrunken werden. An jener Sitzung kam auch zur Sprache, dass eine dieser Mineralwasserquellen durch Pendeln entdeckt worden sei. Viele Kunden dieses Mineralwasser sei nun verunsichert, ob es eine Sünde sei, solches Wasser überhaupt zu trinken. Über diesen Punkt hieß es dann im Schlussprotokoll: Es wird geraten, sich kein Gewissen über Mineralwasser zu machen, über deren Quelle gependelt wurde. Es soll einfach alles, was vorgetragen wird, ohne zu forschen, getrunken werden. Für den, der sich kein Gewissen mache, ist alles rein. Ein dritter Punkt, der zu einer langen Diskussion Stoff gab, war der, dass in einem Mineralwasser mikroskopisch kleine Gesteinspartikel enthalten waren. Im Protokoll hieß es, trinket nur alles, es geht zum Munde hinein und wird durch den natürlichen Gang wieder ausgeschieden. Viel schlimmere Folgen habe der Streit um dieses Mineralwasser als solches Wasser zu trinken. Das Protokoll schloss dann mit folgenden Worten: Macht doch nie mehr einen solchen Streit wegen diesen verschiedenen Mineralwassern. In Zukunft kauft ihr im Laden einfach irgendeine Flasche und trinkt sie, ohne euch ein Gewissen zu machen. Forscht nicht lange, was es ist, sondern trinket es einfach, denn wir haben heute festgestellt, dass alles gut ist. Kurz danach wurde ein schwerer Alkoholiker, der seine Familie und sein Leben durch Alkohol vollständig ruinierte, von einem Fürsorger auf sein verheerendes Verhalten aufmerksam gemacht. Dieser Alkoholiker las ihm jedoch ganz spontan einige Sätze aus dem Protokoll des Mineralwasserstreites vor. Und zwar las er ihm vor: Alles, was in Flaschen ist, kann ohne Bedenken getrunken werden. Es soll einfach alles, was vorgetragen wird, ohne zu forschen, getrunken werden. Für den, der sich kein Gewissen macht, ist alles rein. Trinkt nur alles, es geht zum Munde hinein und wird durch den natürlichen Gang wieder ausgeschieden. In Zukunft kauft ihr im Laden einfach irgendeine Flasche und trinkt sie, ohne euch ein Gewissen zu machen. Forscht nicht lange, was es ist, sondern trinket es einfach, denn wir haben heute festgestellt, dass alles gut ist. Nun, das wäre meine Geschichte. Was würdet ihr jetzt jenem Alkoholiker antworten? Ganz sicher würdet ihr ihm als erstes sagen, er soll doch bitte das ganze Protokoll lesen und den Zusammenhang beachten. So könne er ganz klar erkennen, dass überhaupt nicht von Alkohol, sondern nur von Mineralwasser die Rede sei. Und wenn der Alkoholiker weiter auf diesen Sätzen beharren würde, dann würdet ihr ihm ganz bestimmt sagen: Sie verdrehen das Protokoll zu ihrer eigenen Verdammnis. Und seht, liebe Freunde, genau das tun die Leute, die gegen Gottes ausdrücklichen Willen Schweine und andere unreine Tiere essen und sich mit biblischen Aussagen beruhigen, die sie aus dem Zusammenhang gerissen haben, wie einer Alkoholiker das Protokoll der Mineralwasserkonferenz. Wir wollen nun eine Bibelstelle nach der anderen im Zusammenhang lesen. Es gibt Stellen, bei denen die Hintergründe ganz offen vor uns liegen. Es hat auch Stellen, bei denen nicht so klar ersichtlich ist, welches der genaue Anlass dieser oder jener Aussage war. Beginnen wollen wir mit Apostelgeschichte 10. Mit diesem Text habe ich eine besondere Erfahrung gemacht. Ich war etwa 15-jährig und eines Tages kam ein Schulkamerad zu mir aus einer gläubigen Familie. Er brachte seine Bibel mit. Ich kannte viele biblische Geschichten zu jener Zeit, aber mit der Bibel in der Hand konnte ich eigentlich selber nicht viel anfangen. Als er mir dann aus Apostelgeschichte 10 die Verse 9 bis 16 vorlas, war ich zuerst einmal erstaunt, dass mein Freund wusste, wo eine Bibelstelle war, und noch mehr erstaunt, dass da im Neuen Testament stand, dass das unreine Fleisch nun rein sei. Mein Vater zeigte mir dann den Zusammenhang, und nun staunte ich ein zweites Mal, dass man eine Bibelstelle so falsch anwenden konnte, wie es mein Schulkollege tat. Später in meinem Leben musste ich feststellen, dass sogar Theologen und andere gescheite Leute den Mut haben, solch offensichtliche Irrtümer nicht nur zu predigen, sondern sogar noch schriftlich niederzulegen. Schauen wir uns nun den Text in Apostelgeschichte 10 an. Vielleicht ist es interessant, ganz kurz festzustellen, dass von Vers 1 bis 8 erzählt wird, wie dem Cornelius von Gott geboten wurde, wie ihm ein Engel erschien, dass er seine Knechte zu Petrus senden soll. Und als dann diese Knechte unterwegs waren, schon in der Nähe, wo Petrus wohnte, geht es dann weiter, Vers 9, des anderen Tages, da diese auf dem Weg waren und nahe zur Stadt kamen, stieg Petrus hinauf auf den Söller zu beten um die sechste Stunde. Wir merken also, schon bevor das mit dem Tuch erzählt wird, dass da ein Zusammenhang zwischen dem Engel, der dem Cornelius geboten hat, seine Knechte zu Petrus zu schicken, und mit dem Gesicht des Petrus besteht. Und als er hungrig war, wollte er essen. Da sie ihm aber zubereitet hatten, war er entzückt und sah den Himmel aufgetan und herniederfahren zu ihm ein Gefäß, wie ein großes leinenes Tuch, an vier Zipfeln gebunden. Und es ward niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und Gewürm und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu Petrus: Steh auf, schlachte und iss. Petrus aber sprach: O nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Also wir wollen hier festhalten, einige Jahre nach Christi Tod bezeugt Petrus hier, dass er sich in Bezug auf rein und unrein auch jetzt noch ganz an Gottes Anweisungen hielt. Ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und jetzt Vers 15 und 16. Und die Stimme sprach zum anderen Mal zu ihm: Was Gott gereinigt hat, das mache du nicht gemein. Und das geschah zu drei Malen, und das Gefäß ward wieder aufgenommen gen Himmel. Petrus hat also nun nicht davon gegessen, sondern das Tuch wurde wieder weggenommen. Bis zu diesem Moment hat Petrus noch nicht verstanden, was Gott ihm mit diesem Gesicht sagen wollte. Wir lesen nochmals Vers 15 und 16, damit wir, und dann weiter bis 18, damit wir den Zusammenhang haben. Und die Stimme sprach zum anderen Mal zu ihm: Was Gott gereinigt hat, das mache du nicht gemein. Und das geschah zu drei Malen, und das Gefäß ward wieder aufgenommen gen Himmel. Und als Petrus sich in sich selbst bekümmerte, was das Gesicht wäre, das er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Hause Simons und standen an der Tür, riefen und forschten, ob Simon mit dem Zunamen Petrus allda zur Herberge wäre. Jetzt merkt Petrus, dass das Gesicht etwas mit den Männern des Cornelius zu tun hat. Es ist interessant, dass Petrus, als diese Heiden nach ihm rufen, noch gar nicht zu ihnen geht. Das Gesicht ist ihm viel wichtiger. Gott, der ihm das Gesicht gegeben hat von den unreinen Tieren, musste jetzt nochmals zu Petrus reden, bis er vollständig versteht, was Gott ihm mit dem Gesicht sagen will. Vers 18 bis 20. Riefen und forschten, ob Simon mit dem Zunamen Petrus allda zur Herberge wäre. Indem aber Petrus nachsann über das Gesicht, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Steh auf, steig hinab, zieh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Merken wir nun den Zusammenhang. Zuerst hat Cornelius ein Gesicht. Der Engel sagt ihm, dass er Männer zu Petrus nach Joppe senden soll, um ihn zu sich zu rufen. Die Männer sind jetzt unterwegs, sie sind nahe beim Haus des Petrus. Und jetzt bekommt Petrus das Gesicht von den unreinen Tieren. Was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein. Drei Male und das Tuch geht weg. Petrus versteht nicht, was Gott ihm sagen will. Er studiert über das Gesicht nach. Und jetzt sind die Männer von Cornelius da und rufen, ob Petrus da wohnt. Petrus beachtet diese Männer gar nicht. Ihm ist das Gesicht viel wichtiger. Er weiß ja noch nicht, dass das im Zusammenhang mit diesen Männern geschieht. Und jetzt kommt eine zweite Vision. Gott spricht nochmals zu Petrus und sagt zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Geh mit ihnen, steh auf, Petrus. Zweifle nicht, geh mit ihnen. Ich habe diese drei Männer gesandt. Und jetzt weiß Petrus, was das Gesicht bedeutet. Er soll also mit diesen unreinen Menschen, mit diesen Heiden, mitgehen zu einem heidnischen Hauptmann, zu Cornelius, was er eigentlich als Jude nicht hätte tun dürfen. Und jetzt kommt Petrus zu Cornelius, Vers 27 bis 29. Und als er sich mit ihm besprochen hatte, ging er hinein und fand ihr viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen, ihr wisset, wie es ein unerlaubt Ding ist, einem jüdischen Mann sich zu tun oder zu kommen zu einem Fremdling. Aber Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen, darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich war hergefordert. Petrus hat also das Gesicht jetzt verstanden. Und er sagt dem Cornelius auch ganz klar, dass er ein Gesicht gehabt hat, das ihm Gott gezeigt hat, von nun an keinen Menschen mehr gemein oder unrein zu heißen, und darum sei er jetzt auch mit diesen Knechten mit zu Cornelius gekommen. Interessant ist auch, wenn wir Kapitel 11 aufschlagen, also im nächsten Kapitel, und da haben wir nochmals eine ganz kräftige Bestätigung, dass Petrus das Gesicht so verstanden hat und dass er wegen diesem Gesicht zu Cornelius gegangen ist. Dieses Gesicht, also Kapitel 11, Vers 1 bis 19 oder bis 18, rate ich euch einmal zu lesen und einige Stellen anzustreichen. Die anderen Jünger machen Petrus den Vorwurf, dass er zu den Heiden, zu Cornelius gegangen ist. Und jetzt erzählt Petrus, dass Gott ihm ein Gesicht gegeben hat und dass er deshalb gegangen sei, und erzählt dann, wie sich Cornelius und seine Leute bekehrt haben, und das Resultat ist, dass alle anderen Jünger, die das hören, Gott loben und preisen und sagen, gut, wir anerkennen das. Gott hat also jetzt auch die Tür den Heiden geöffnet für das Evangelium. Ist es nicht tragisch, dass man eine solche Stelle nimmt und damit Gottes Ordnung, Gottes Gebote über rein und unrein umwerfen will? Dass man eine solche Stelle liest und sagt, man dürfe jetzt wegen dieser Vision Schweinefleisch essen, wo Gott doch etwas ganz anderes dem Petrus gezeigt hat und Petrus auch ganz klar zeigt, was er darunter verstanden hat, und die ganzen Folgen davon sind ja auch ganz klar. Wir wollen nun zu den nächsten zwei Stellen übergehen, und zwar zu Markus 7, Vers 15, wo es heißt, es ist nichts außerhalb des Menschen, das ihn könnte gemein machen, so es in ihn geht. Und Matthäus 15, 11, was zum Munde eingeht, das verunreinigt den Menschen nicht. Ich glaube, hier in Markus 7 und Matthäus 15 ist wiederum ganz wichtig, dass man den Zusammenhang beachtet. Beginnen wir Markus 7, und zwar bei Vers 1. Und es kamen zu ihm die Pharisäer und etliche von den Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren, und da sie sahen, etliche seiner Jünger mit gemeinen, das ist mit ungewaschenen Händen das Brot essen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, sie waschen denn die Hände manchmal und halten also die Aufsätze der Ältesten. Ich glaube, da unterstreichen wir uns mal im Vers 2. Das ist mit ungewaschenen Händen das Brot essen, tadelten sie es. Und im Vers 3, sie waschen denn die Hände manchmal und halten also die Aufsätze der Ältesten. Wir merken also da ganz, um was es hier in Matthäus 7 geht. Die Juden hatten ganz große Zeremonien und das Händewaschen war fast eine religiöse Zeremonie, nicht einfach ein Waschen, dass die Hände sauber waren. Und nun haben sich die Jünger nicht ganz an diese Zeremonien gehalten. Vers 4. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht. Sie waschen sich denn, und des Dings ist viel, das sie zu halten haben, angenommen von Trinkgefäßen und Krügen und ehernen Gefäßen und Tischen zu waschen. Da fragten ihn nun die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach den Aufsätzen der Ältesten? Wir merken, es geht da um die Aufsätze der Ältesten. Unterstreicht euch das auch. Warum wandeln deine Jünger nicht nach den Aufsätzen der Ältesten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wohlfein, hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht. Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich aber ist's, dass sie mir dienen, dieweil sie lehren, und jetzt unterstreicht euch das auch, solche Lehren, die nichts sind, den Menschen Gebote. Ihr verlasst Gottes Gebote und haltet der Menschen Aufsätze, von Krügen und Trinkgefäßen zu waschen, und desgleichen tut ihr viel. Streicht euch auch diesen Vers an. Es ist so klar, hier, das war Vers 8. Und er sprach zu ihnen, wohlfein habt ihr Gottes Gebot aufgehoben, auf dass ihr eure Aufsätze haltet. Wiederum. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lebt, wenn einer spricht zum Vater oder Mutter Korban, das ist, es ist Gott gegeben, was dir sollte von mir zunutz kommen, der tut wohl. Und so lasst ihr hinfort ihn nichts tun seinem Vater oder seiner Mutter und hebt auf Gottes Wort durch eure Aufsätze, die ihr aufgesetzt habt, und desgleichen tut ihr viel. Unterstreicht euch auch den Vers 13. Und er rief zu sich das ganze Volk und sprach zu ihnen, hört mir, alle zu und fasset es. Es ist nichts außerhalb des Menschen, das ihn könnte gemein machen, so es in ihn geht, sondern was von ihm ausgeht, das ist's, was den Menschen gemein macht. Hat jemand Ohren zu hören, der höre. Und da er von dem Volk ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger um dieses Gleichnis. Also die Jünger haben nicht verstanden, was Jesus damit sagen wollte. Und er sprach zu ihnen, seid ihr denn auch so unverständig? Vernehmet ihr noch nicht, dass alles, was außen ist und in den Menschen geht, das kann ihn nicht gemein machen? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und geht aus durch den natürlichen Gang, der alle Speise ausfegt. Und er sprach, was aus dem Menschen geht, das macht den Menschen gemein. Denn von ihnen aus dem Herzen der Menschen gehen heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht, Schalksauge, Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft. Alle diese bösen Stücke gehen von innen heraus und machen den Menschen gemein. Was hat nun Jesus mit diesem Vers 15 gemeint? Mit anderen Worten, wenn da nun noch ein Stäubchen an euren Händen ist, ein Stäubchen, das in diesen Menschen hineingeht, weil er mit ungewaschenen Händen Brot isst, das macht den Menschen nicht gemein. Denn dieses Stäubchen wird ja wieder ausgeworfen durch den natürlichen Gang, der alle Speise ausfegt, wie es hier heißt. Das spielt doch gar keine Rolle. Ich glaube, dass wenn man das im Zusammenhang liest, dann sieht man, dass da überhaupt nicht die Rede ist von Alkohol und von Rauschgift und von tablettensüchtigen Leuten oder von Schweinefleisch oder von irgendetwas, sondern es geht um die Aufsätze der Ältesten, um diese Vorschriften, die sie aufgestellt haben, mit denen sie eben die Gebote Gottes aufgehoben haben. Und noch deutlicher wird es eigentlich in Matthäus 15, wenn man da dann den Zusammenhang nimmt. Es ist dasselbe, Vers 2, warum übertreten deine Jünger der Ältesten Aufsätze? Sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Und jetzt kommt ungefähr das Gleiche. Matthäus erzählt dasselbe, was Markus schreibt. Vers 9, vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts denn Menschengebote sind. Und jetzt ruft Jesus das Volk zusammen und sagt, was zum Munde eingeht, das verunreinigt den Menschen nicht, sondern was zum Munde ausgeht, verunreinigt den Menschen. Da traten seine Jünger zu ihm und sprachen, weißt du auch, dass sich die Pharisäer ärgerten, dass sie das Wort hörten? Aber er antwortete und sprach, alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht pflanzte, die werden ausgerottet werden. Lasset sie fahren. Was für Pflanzen meint er? Der Ältesten Aufsätze, diese Vorschriften vom Händewaschen. Diese Pflanzen werden alle ausgerottet werden. Lasset sie fahren, sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, so fallen sie beide in die Grube. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, deute uns dies Gleichnis. Also auch Matthäus zeigt, dass die Jünger es nicht verstanden haben, was er damit meint, was zum Munde eingeht, das verunreinigt den Menschen nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, seid ihr denn auch so unverständig? Merkt ihr noch nicht, dass alles, was zum Munde eingeht, das geht in den Bauch und wird durch den natürlichen Gang ausgeworfen? Was aber zum Munde herausgeht, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen, denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, Falschzeugnis, Lästerung. Das sind die Stücke, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen essen verunreinigt den Menschen nicht. So schließt Jesus diesen Abschnitt, diese Auseinandersetzung ab. Auch hier, es geht nicht um die Frage, ob man Blut essen darf, ob ein Kannibal den anderen aufessen dürfe, ob man Alkohol trinken dürfe, ob man Schweinefleisch essen dürfe. Es geht um das Händewaschen und um den Staub, der da noch an den Händen hängt und ob jetzt das eine Sünde ist, ohne all diese Waschungen und diese Vorschriften beachtet zu haben, Brot zu essen. Ich glaube, diese Stelle ist auch ganz klar. Nun kommen wir zu einem weiteren Kapitel. Römer 14, Vers 6, zweiten Teil und Vers 20. Da wird eben nur diese kurze Passage aus dem Zusammenhang genommen, aber auch hier werden wir sehen, dass es da um etwas ganz anderes geht, als was da oft daraus gemacht wird. Wir lesen nun zuerst die Stelle, oder die beiden Stellen. Welcher ist, der ist dem Herrn, denn er dankt Gott. Welcher nicht ist, der ist dem Herrn nicht und dankt Gott. Verstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut dem, der es ist mit einem Anstoß seines Gewissens. Nun, um was geht es in Römer 14? Wenn wir Vers 1 zu lesen beginnen, den Schwachen im Glauben nehmt auf und verwirret die Gewissen nicht. Vers 2, einer glaubt, er möge allerlei essen, welcher aber schwach ist, der isst Kraut. Ich lese es jetzt anders und dann verstehen wir, was es heißt. Einer glaubt, er könne Fleisch essen, welcher schwach ist, der ist Vegetarier. Es geht also nicht um rein oder unrein, sondern um Fleisch essen oder nicht Fleisch essen. Nochmals Luther, einer glaubt, er möge allerlei essen, welcher schwach ist, der isst Kraut. Streicht euch doch am Rand den Vers 2 an. Vers 3, welcher isst, der verachte den nicht, der da nicht ist. Und welcher nicht ist, der richte den nicht, der da ist, denn Gott hat ihn angenommen. Ich lese es nochmals anders. Welcher Fleisch isst, der verachte den Vegetarier nicht. Der Vegetarier, der kein Fleisch isst, der richte den nicht, der Fleisch isst, denn Gott hat ihn angenommen. Vers 4. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er mag aber wohl aufgerichtet werden, denn Gott kann ihn wohl aufrichten. Vers 6. Welcher, also nur zweiten Teil, 5 und 6 hätten wir ein anderes Thema, aber auf das gehen wir jetzt nicht ein. Welcher ist, der ist dem Herrn, denn er dankt Gott, welcher nicht ist, der ist dem Herrn und dankt Gott. Ich sage es anders nochmals, dass wir ganz klar sehen, um was es geht. Welcher Fleisch ist, der ist dem Herrn, denn er dankt Gott. Welcher Vegetarier ist, der ist dem Herrn nicht und dankt Gott. Denn unser keiner lebt ihm selber und keiner stirbt ihm selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Und jetzt kommen einige andere Gedanken. Und jetzt Vers 20. Verstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut dem, der es ist mit einem Anstoß seines Gewissens. Vers 21. Es ist besser, du essest kein Fleisch und trinkest keinen Wein und tust nichts daran, sich dein Bruder stößt oder ärgert oder schwach wird. Habe du den Glauben, so habe ihn bei dir selbst vor Gott. Selig ist der, sich selbst kein Gewissen macht in dem, das er annimmt. Wer aber darüber zweifelt und ist doch, der ist verdammt, denn es geht nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben geht, das ist Sünde. Nun seht ihr, Römer 14 beginnt mit der Frage, es gibt solche, die essen Fleisch, und es gibt andere, die essen nur Kraut. Also die sind Vegetarier, sie essen kein Fleisch. Und jetzt sagt der Apostel Paulus hier, wir sollen nicht um der Speise willen Gottes Werk zerstören. Es ist zwar alles rein, das Fleisch und das Gemüse. Aber wer es mit einem Anstoß isst, wer also jetzt Fleisch isst und ein schlechtes Gewissen hat, der soll es nicht tun, denn sonst ist es ihm Sünde. Vers 21. Es ist besser, du essest kein Fleisch und tust nichts daran, sich dein Bruder stößt oder ärgert oder schwach wird. Es ist also besser, keines zu essen, wenn dadurch Ärgernis entsteht. Aber wir sollen unseren Bruder in dieser Sache nicht richten. Es geht also hier nicht um rein oder unrein. Diese Frage wurde überhaupt nicht diskutiert, sondern in Römer 14 geht es um die Vegetarier und um die, die nicht Vegetarier sind, die Fleisch essen. Wenn es hier heißt, es ist besser, du essest kein Fleisch und trinkest keinen Wein, dann geht es auch hier nicht um Alkohol unbedingt, denn trinkest keinen Wein, die Nazaräer haben überhaupt nichts von der Traube gegessen, auch keinen Traubensaft oder eingedickten Traubensaft, sie haben gar nichts vom Weinstock gebracht. Das hat Diskussionen gegeben. Da waren diese beiden Gruppen, die einen haben das Gewächs vom Weinstock genommen, die anderen nicht. Die anderen haben Fleisch gegessen und die anderen nicht. Das waren oft Juden, die ganz extrem oder streng waren und sich da Dinge auferlegt haben und darum diese Diskussion. Also auch Römer 14 hat nichts mit rein oder unrein zu tun, sondern geht im ganzen Kapitel um Vegetarier oder Nicht-Vegetarier. Nun gehen wir zu einem weiteren Vers, 1. Korinther 8, Vers 8. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein, essen wir nicht, so werden wir darum nichts weniger sein. Und jetzt wollen wir sehen, um was es in 1. Korinther 8, Vers 8 geht. Das ganze Kapitel spricht nur von einem Gedanken. Von dem Götzenopfer aber wissen wir, also Vers 1, denn wir haben alle das Wissen bläht auf, aber die Liebe bessert. So aber sich jemand dünken lässt, der wisse etwas, der weiß noch nichts, wie er wissen soll. So aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. So wissen wir nun von der Speise des Götzenopfers, dass ein Götze nichts in der Welt sei und dass kein anderer Gott sei als der eine. Und wiewohl solche sind, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, es sind viele Götter und viele Herren, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von welchem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. Es hat aber nicht jedermann das Wissen, denn etliche machen sich noch ein Gewissen über dem Götzen und essen's für Götzenopfer. Damit wird ihr Gewissen, weil es so schwach ist, befleckt. Aber die Speise fördert uns vor Gott nicht. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein, essen wir nicht, so werden wir darum nichts weniger sein. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit nicht gerate zu einem Anstoß der Schwachen. Denn so dich, der du die Erkenntnis hast, jemand sähe zu Tische sitzen im Götzenhause, wird nicht sein Gewissen, obwohl er schwach ist, genötigt, das Götzenopfer zu essen? Und also über deiner Erkenntnis der schwache Bruder umkommen, und um welches Willen doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber also sündigt an den Brüdern und schlagt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christo. Darum, so die Speise meinen Bruder ärgert, wollte ich nimmermehr Fleisch essen, auf das ich meinen Bruder nicht ärgere. Ich glaube, dass wir schon ganz gut verstanden haben, ich habe jetzt das ganze Kapitel gelesen, dass wir gut verstanden haben, um was es geht. Zur Zeit Jesu und auch in der nachchristlichen Zeit haben die Heiden, die ja mit den Christen in den gleichen Städten lebten, die Christen waren ja eine kleine Minderheit, die Juden auch, haben die Heiden ihren Götzen Opfer gebracht. Sie haben diese Tiere geopfert, vor die Götzen hingelegt und dann haben sie dieses Fleisch genommen und auf dem Markt verkauft. Und es ist ganz klar, dass nun viele Gläubige sich darüber Gedanken gemacht haben und gesagt haben, darf man dann solches Fleisch essen, das vorhin den Götzen geweiht wurde? Ist das nicht eine Sünde? Und jetzt kommt der Apostel Paulus in Konflikt mit dieser Frage und er schreibt den Korinthern, dass sie sich kein Gewissen machen sollen über dieses Götzenopferfleisch. Dass sie dieses Fleisch in aller Ruhe essen sollen, denn vor Gott gilt der Götze ja nichts. Es geht also auch in diesem Kapitel nicht um rein oder unrein, ob man dies oder jenes nehmen darf oder nicht, sondern es geht im ganzen Kapitel einzig und allein um das Essen von Götzenopferfleisch, ob man es dürfe oder nicht. Und dann sagt er, essen wir solches Fleisch, so werden wir darum nicht besser sein. Und essen wir solches Fleisch nicht, so werden wir dadurch nicht weniger sein. Um das gleiche Problem wie in 1. Korinther 8 geht es auch in 1. Korinther 10. Da lesen die Leute nur den Text, Vers 25, alles, was feil ist auf dem Fleischmarkt, das esset und forschet nicht, auf dass ihr das Gewissen verschont. Wir wollen aber auch jetzt hier den Zusammenhang ansehen. Vers 19. Was soll ich denn nun sagen? Soll ich sagen, der Götze sei etwas oder das Götzenopfer etwas sei? Aber ich sage, was die Heiden opfern, das opfern sie den Teufeln und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Teufelgemeinschaft sein sollt. Ihr könnt nicht zugleich trinken des Herrn Kelch und der Teufel Kelch. Ihr könnt nicht zugleich teilhaftig sein des Tisches des Herrn und des Fleisches der Teufel. Oder wollen wir dem Herrn trotzen? Sind wir stärker denn er? Ich habe es zwar alles Macht, aber es frommt nicht alles. Ich habe es alles Macht, aber es bessert nicht alles. Niemand suche das Seine, sondern ein jeglicher, was des Andern ist. Alles, was feil ist auf dem Fleischmarkt, das esset und forschet nicht, auf dass ihr das Gewissen verschont. Denn die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. So aber jemand von den Ungläubigen euch ladet, und ihr wollt hingehen, so esset alles, was euch vorgetragen wird, und forschet nicht, auf dass ihr das Gewissen verschont. Wo aber jemand würde zu euch sagen, das ist Götzenopfer, so esset nicht, um des Willen, der es euch anzeigte, auf dass ihr das Gewissen verschont. Ich sage aber vom Gewissen, nicht deiner selbst, sondern des anderen, denn warum sollte ich meine Freiheit lassen richten von eines anderen Gewissen? So ich's mit Danksagung genieße, was sollte ich denn verlästert werden über den, dem dafür ich danke? Ihr esset nun oder trinket, oder was ihr tut, so tut alles zu Gottes Ehre. Nun, ich glaube, bei dieser Stelle wollen wir an die Geschichte denken, die ich euch einleitend erzählt habe, die Mineralwassergeschichte. Wenn wir diese beiden Stellen hier einfach so ohne den Zusammenhang lesen, dann könnte man meinen, dass der Apostel Paulus den Gläubigen geraten hat, alles, was auf dem Fleischmarkt zu kaufen sei, sollen sie kaufen und ohne Gewissen sollen sie es essen. Sie sollen nicht forschen, was sie essen. Das wäre eine arge Unterschiebung gegen den Apostel Paulus. Der Apostel Paulus spricht in diesem ganzen Abschnitt vom Götzenopferfleisch, von dem Fleisch, das den Götzen geopfert war und jetzt auf dem Fleischmarkt verkauft wurde. Und er sagt, dass sie einfach alles kaufen sollen, dass sie nicht forschen sollen, ob das den Götzen geopfert war oder nicht. Sie sollen es einfach kaufen und sollen es aber essen. Wenn aber jemand zu ihnen sagen würde, das ist Götzenopfer und sie davor warnen soll, dann sollen sie es nicht essen, um des Bruders willen oder um des Menschen willen, der sie gewarnt hat davor. In diesem Kapitel geht es nicht darum, ob man Mäuse essen darf, ob man Blut essen darf, ob man Ersticktes essen darf, ob man, wie bei den Kannibalen, Fleisch, Menschenfleisch essen darf. Es geht nicht um diese Fragen, sondern es geht um Fleisch, das den Götzen geopfert wurde. Es geht überhaupt nicht um die Frage rein oder unrein, sondern um das Fleisch, das als Speise galt, als Speise auf dem Markt verkauft wurde, das gegessen werden durfte nach den jüdischen und christlichen Vorschriften. Es ging also um dieses Fleisch, einfach um die Frage, dem Götzen geweiht, darf man es essen oder nicht. In einem Falle sagt er ja, forscht nicht, esset es einfach. Wenn euch aber jemand darauf aufmerksam macht, dann esset es nicht. Nun schlagen wir 1. Timotheus 4 auf, die Verse 1 bis 5. Der Geist sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel, durch die, so in Gleisnerei, Lügenreden und Brandmal in ihrem Gewissen haben, die da gebieten, nicht ehrlich zu werden und zu meiden, die Speisen, die Gott geschaffen hat, zu nehmen, mit Danksagung den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alle Kreatur Gottes ist gut, und nichts ist verwerflich, dass man mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort und Gebet. Wir wissen aus der Geschichte, dass in der frühen Christenheit, aber auch im Judentum, immer wieder gewisse Bräuche aufkamen oder gewisse Vorschriften aufkamen, die nichts den Menschengebote waren. Ich möchte ein Kapitel vorher lesen, 1. Timotheus 3, Vers 2 und Vers 4. Es soll aber ein Bischof unsträflich sein, eines Weibes Mann, nüchtern, mäßig, sittig, gastfrei, lehrhaft, der seinem eigenen Hause wohl vorstehe, der gehorsame Kinder habe, mit aller Ehrbarkeit. Da wird über einen Bischof gesagt, dass er also eines Mannes Weib sein soll, dass er ehrbare Kinder haben soll. Und wir wissen, dass schon ganz früh Strömungen sich breit machten, dass eben ein Bischof unverheiratet sein soll, dass sie ledig sein sollen. Und jetzt sagt er, dass da Menschen kommen, und er verurteilt diese, die da gebieten, nicht ehrlich zu werden. Und was für Menschen hat es auch noch? Und zu meiden, die Speisen, die Gott geschaffen hat, zu nehmen mit Danksagung. Für die damaligen Gläubigen war das Alte Testament ihre Bibel. Das Neue Testament war ja noch nicht da. Da wurden so dann und wann Briefe hin und her gesandt. Aber das war noch nicht das Neue Testament, das war noch nicht ihre Bibel. Diese Briefe wurden gelesen und wurden dann viel später zusammengefasst in das Neue Testament, das wir heute haben. Und was waren nun die Speisen, die Gott geschaffen hat, zu nehmen mit Danksagung? Jetzt gab es Leute, die solche Speisen nicht annahmen. Wir denken wieder an ein Beispiel. Sie haben keine Trauben gegessen, die Nazaräer, die hatten ganz strenge Vorschriften, und der Apostel Paulus spricht hier nicht von rein und unrein, sondern von solchen Leuten, die sagen, nicht zu heiraten, die Speisen, die Gott geschaffen hat, zu nehmen, nicht zu nehmen, und sagt dann eben, dass alle diese Kreatur, die Gott gegeben hat, gut ist und dass das nicht verwerflich ist, sondern dass sie diese Speisen ruhig zu sich nehmen dürfen. Es geht also auch im Timotheusbrief hier nicht um rein oder unrein, sondern um die Speisen, die Gott geschaffen hat, zu nehmen. Dann eine weitere Stelle haben wir in Kolosser 2, Vers 16. Machet euch kein Gewissen über Speise und Trank. Ich glaube, darüber wollen wir jetzt auf diesem Band nicht sprechen, denn wir haben es ganz ausführlich in der letzten Stunde gemacht, als wir Kolosser 2, Vers 16 und 17 im Zusammenhang mit den Mosesstellen betrachtet haben. Eine ganz wichtige Stelle, es ist die letzte, die wir betrachten wollen, finden wir in Apostelgeschichte 15. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch keine Beschwerung mehr aufzuerlegen, denn nur diese nötigen Stücke, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfer, vom Blut, vom Erstickten und von Hurerei. So ihr euch vor diesen bewahrt, tut ihr recht, gehabt euch wohl. Jetzt gibt es Leute, die sagen, also im Neuen Testament gilt nur noch für die gläubigen Christen im Neuen Testament, dass sie sich enthalten von Götzenopfer, vom Blut, von Erstickten und von Hurerei. Alles andere ist erlaubt. Alles andere darf man essen, alles andere darf man trinken, alles andere darf man tun und lassen. Im Neuen Testament leben wir unter der Freiheit. Es ist also nur noch Götzenopfer, Ersticktes, Hurerei und Blut verboten. Interessant ist, dass die gleichen Leute auch Blut essen und sich dann wieder auf andere Bibelstellen stützen, was zum Munde eingeht, verunreinigt den Menschen nicht. Aber das lassen wir jetzt einmal. Um was geht es hier? Will der Apostel Petrus oder wollen die Apostel hier am Apostelkonzil für den Freipass geben für alle anderen Sünden? Darf man lügen? Dürfen die Heiden stehlen? Dürfen sie anderes tun, morden und so weiter? Ich glaube kaum, dass die Apostel das sagen wollten. Wenn wir Apostelgeschichte 15 im Zusammenhang lesen, sehen wir wiederum, um was es geht. Lesen wir von Vers 1 an. Und etliche kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wo ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht selig werden. Da sich nun ein Aufruhr erhob und Paulus und Barnabas nicht einen geringen Streit mit ihnen hatten, ordneten sie, dass Paulus und Barnabas und etliche andere aus ihnen hinaufzögen gen Jerusalem zu den Aposteln und Ältesten um dieser Fragen willen. Unterstreichen wir uns im Vers 2 am Schluss, dass sie nach Jerusalem zögen um dieser Fragen willen, also um der Beschneidung und einiger mosaischen Vorschriften willen. Da geht es also nicht um 3. Mose 11 oder 2. Mose 20, um diese Gebote Gottes, die Gott ausdrücklich gegeben hat, um sein Gesetz, nach dem die Menschen ja gerichtet werden, um die Ordnungen, die im Himmel herrschen, um die göttlichen Grundsätze, um all das geht es nicht, sondern es geht um ganz bestimmte mosaische Vorschriften. Und jetzt beraten die Apostel miteinander, Petrus spricht zuerst eine Weile und dann spricht auch Jakobus und sagt zu den Brüdern, was seine Ansicht ist, und dann kommt Jakobus zum Schluss im Vers 19, darum urteile ich, dass man denen so aus den Heiden zu Gott sich bekehren, nicht Unruhe mache, sondern schreibe ihnen, dass sie sich enthalten von Unsauberkeit der Abgötter und von Hurerei und vom Erstickten und vom Blut. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Jetzt geht es weiter. Also sie sollen sie nur auf diese vier Dinge besonders aufmerksam machen. Es geht ja um die Gemeinde in Antiochien. Denn, Vers 21, denn Mose hat von langen Zeiten her in allen Städten, die ihn predigen, und wird alle Sabbattage in den Schulen gelesen. Was heißt das? Ich sage es nochmals im Zusammenhang. Den Gläubigen in Antiochien soll nicht mehr auferlegt werden von diesen besonderen mosaischen Vorschriften, also nicht von den Geboten Gottes, sondern von den mosaischen Vorschriften, als eben Hurerei, Ersticktes, Unsauberkeit und Blutgenuss, weil Mose, das heißt, weil das Gesetz oder die Gebote Gottes sowieso den Gläubigen in Antiochien jeden Sabbat vorgelesen werden. Also mit anderen Worten, es ist nicht nötig, ihnen das alles zu schreiben, es ist ihnen nur nötig, sie auf diese vier besonderen Stücke aufmerksam zu machen, weil ihnen sowieso jeden Sabbat das Gesetz vorgelesen wird. Ich glaube, auch diese Stelle haben wir verstanden. Nun haben wir alle Bibeltexte, die wir einleitend angeführt haben, miteinander im Zusammenhang betrachtet. Sicher wurde uns klar, dass sich Alkoholiker, Raucher, Schweinefleischesser, Rauschgiftsüchtige, solche, die Blut essen und anderes mehr, mit Unrecht auf diese Texte berufen. Nicht nur in diesem Leben verdrehen diese Leute die Schrift zu ihrer eigenen Verdammnis, sondern diese Fragen haben auch mit dem ewigen Leben zu tun. Nur zwei Bibelstellen wollen wir in diesem Zusammenhang lesen. Wiederum eine aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen Testament. Zuerst lesen wir Jesaja 66, Vers 15 bis 17. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, das er vergelte im Grimm seines Zorns und mit Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr wird durchs Feuer richten und durch sein Schwert alles Fleisch, und der Getöteten des Herrn wird viel sein, die sich heiligen und reinigen in den Gärten, einer hier, der andere da, und essen Schweinefleisch und Gräuel und Mäuse, sollen weggerafft werden miteinander, spricht der Herr. Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ich glaube, wir haben auch gesehen, oder wir wissen, dass der Wille des Vaters im Himmel in Bezug auf Speisen, die wir nicht essen dürfen, auch ganz klar ist. Ich lese es nochmals. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Noch eine interessante Tatsache wollen wir uns ganz gut merken. Das Gesicht von Petrus hatte den Zweck, den Heiden das Evangelium zu bringen. Markus 7 und Matthäus 15, in diesen beiden Kapiteln geht es um das Händewaschen, um das Waschen der Trinkgefäße und andere jüdische Satzungen. Satzungen, die so im Vordergrund standen, dass dadurch sogar Gottes Gebote verdrängt wurden. In Römer 4 befasst sich der Apostel Paulus mit dem Streit in der Gemeinde, ob man Fleisch essen soll oder ob man vegetarisch leben soll. Dasselbe wurde wahrscheinlich auch in 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 5 aufgegriffen. Dann gab die Frage, ob man Fleisch, das zuvor den Götzen geopfert wurde, essen dürfe oder nicht, Anlass zu langen Auseinandersetzungen. Denken wir an 1. Korinther 8 und 1. Korinther 10 und auch an andere Stellen, die darüber sprechen. Das vielleicht am meisten diskutierte Anliegen im Neuen Testament war die Beschneidung. Deshalb trat ja das Apostelkonzil zusammen, Apostelgeschichte 15. Aus dem gleichen Grunde schrieb der Apostel Paulus den Galaterbrief, und auch sonst wird an mancher Stelle darüber gesprochen. Und nun das Interessante im Zusammenhang mit unserem Thema. Über die Frage, ob man unreines Fleisch essen dürfe oder nicht, wird kein Wort verloren. Da hat es keine einzige Stelle, wo diskutiert wird, ob man Schweinefleisch essen dürfe oder nicht. Dies ist doch ein weiterer kräftiger Beweis, dass diese Gebote Gottes auch für die neutestamentliche Gemeinde absolut bindend waren. Stellt euch doch einmal vor, wenn die Apostel begonnen hätten, Schweine zu essen, was das für einen Wirbel und einen Sturm der Empörung unter den Juden ausgelöst hätte. Ich bin überzeugt, dass das Neue Testament ein paar Dutzend Seiten mehr hätte, weil diese Diskussion in den meisten Briefen seinen Niederschlag gefunden hätte. Dass aber im ganzen Neuen Testament, wo über Nebensächlichkeiten so heiß diskutiert wurde, kein einziges Wort darüber steht, ist ein kräftiger Beweis, dass die neutestamentliche Gemeinde im ersten Jahrhundert noch nicht vom ausdrücklichen Willen Gottes abgefallen war. Noch eine andere Frage möchte ich in diesem Zusammenhang mit euch kurz erwähnen. Wir haben gesehen, dass zur Zeit des Apostels die Frage des Vegetarismus eine Rolle spielte. Der Apostel Paulus verurteilt weder die, welche Fleisch essen, noch die, welche kein Fleisch essen. Er verurteilt vielmehr die falsche Haltung zum Bruder, der in diesen Fragen nicht gleicher Meinung ist wie der andere. Warum diese Leute kein Fleisch gegessen haben, steht meines Wissens nicht in der Bibel. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich diese Leute gesagt haben, dass Gott ursprünglich für den Menschen eine andere Nahrung vorgesehen habe. Ich denke da an 1. Mose 1, Vers 29, 2, Vers 16 und 3, Vers 19. Das Essen von Fleisch war ja offensichtlich eine Folge der Sünde. Und auf der neuen Erde, die Gott schaffen wird, werden die Menschen ja auch kein Fleisch mehr essen, denn der Tod wird nicht mehr sein. Es ist auch möglich, dass diese Leute kein Fleisch gegessen haben, weil sie nicht wollten, dass Tiere wegen ihnen geschlachtet werden mussten. Darf ich euch, die ihr heute hier seid, fragen, wer von euch gar kein Fleisch isst? So, das freut mich. Dann bin ich also gar nicht alleine, der kein Fleisch isst. Zu den Gründen, welche jene ersten Christen bewog, kein Fleisch zu essen, kommen heute einige ganz schwerwiegende Gründe hinzu. Vom gesundheitlichen Standpunkt her wird es heute immer unverantwortlicher, überhaupt nur Fleisch zu essen. Ich möchte das anhand einiger Beispiele erklären. Fast jedes Jahr einmal besuchte ich in der Vergangenheit unsere Schule in Österreich in Bogenhofen. In jener Gegend hat es manchen Teich, wo Fische gezüchtet werden. Oft habe ich zugeschaut, wie diese Fische gefüttert wurden, und einige Male habe ich gefragt, aus was sich dieses Futter zusammensetzt. Die Antwort war fast immer die gleiche. Knochenmehl, dann Stoffe, die die Fische schnell erwachsen machen, und viel Antibiotika. Ich fragte dann, warum viele Antibiotika dabei seien. Die Antwort war sehr bezeichnend. Wissen Sie, sagte mir der Mann, der da die Fische fütterte, Wenn man die Fische so schnell wachsen macht, würden sie ohne Antibiotika krank und gingen kaputt. Zudem hat es im Weiher viele Fische, wie es die Natur nicht erlauben würde. Also viel zu viele für ein natürliches Gewässer. Ohne Antibiotika gäbe es sofort eine Seuche, bis nur noch einige wenige leben würden. Nun, wir fragen uns, wie ist es dann in unseren Bergseen? Da werden doch noch gesunde Fische geangelt. Als ich letzthin mit einem Fischer über einen solchen Bergsee sprach, erzählte er mir, wie es sich mit den Fischen im See verhielte. Jedes Jahr werden hunderte Kilogramm Fische aus einer Fischzucht hinauftransportiert und im See laufen gelassen. Anschließend findet dann ein Forellenwettfischen statt. Dann wird das herrliche Fleisch aus dem noch unverschmutzten Bergsee gegessen. Beim Essen denken die Leute an die frische Bergluft, an das saubere Wasser und an den herrlichen Sonnenschein und verzehren dabei Fische voller Antibiotika und womöglich noch gestopft mit Hormonen. Wie gesund müssen wohl die Fische aus unseren verschmutzten Flüssen und Seen und auch aus den Weltmeeren sein? Jemand mag einwenden, dass wir dann auch kein Gemüse oder Obst mehr essen dürfen. Bei diesem Einwand wissen die Leute oft nicht, dass das Tier das Gift, das es frisst, im Körper speichert und dass der Mensch dann das Gift in konzentrierter Form zu sich nimmt. Die Kleinvögel fressen vergiftete Insekten oder gespritztes Getreide. Das Gift speichert sich in ihrem Körper. Nun kommen die Raubvögel und fressen diese kleinen Vögel auf. Dieser Umstand hat zu einem großen Teil damit zu tun, dass einige Raubvogelarten heute am Aussterben sind. Im Salat oder in den Kartoffeln hat es vielleicht 20 bis 40 Mal weniger Gift, als wenn man das Fleisch eines Tieres isst, das mit Salat und Kartoffeln groß geworden ist. Der Letztverzehrer hat jeweils den größten Nachteil. Und beim Fleisch ist ja auch der Mensch Letztverzehrer. Wir könnten nun auch über die Masttierhaltung sprechen, was uns schon moralisch fast zum Vegetarismus zwingen würde. Doch das Einleuchtendste ist etwas anderes. Wir haben auf der Welt weit über 1 Milliarde Menschen, die hungern und zu wenig Eiweiß bekommen. Der Eiweißmangel hat ganz verheerende Folgen. Nun füttert man vielen Tieren zwischen 8 bis 20 Kilogramm erstklassiges Eiweiß, also in Getreide und so weiter, und erhält dafür nur 1 Kilogramm tierisches Eiweiß. Würden die westlichen Nationen kein Fleisch essen, müsste kein Mensch auf Erden Eiweißmangel leiden. Aber welche Christen sind willig, angesichts dieser Situation auf den Fleischgenuss zu verzichten? Auch die nicht, welche eine große Auswahl an Fleischersatz haben, welche Tag für Tag in den Läden herumlaufen und kaum wissen, was aus dieser großen Fülle von Angeboten gekauft werden soll. Würde zum Beispiel in Indien begonnen, Fleisch zu essen, dann müssten sofort hunderte Millionen Menschen verhungern. Die Anbauflächen würden nicht mehr nur für die Ernährung der Bevölkerung dienen, sondern zu einem großen Teil für die Mast verwendet. Die reichen Inder könnten sich das Fleisch kaufen und die anderen müssten wie die Fliegen dahin sterben. Ich verstehe gut, dass es heute immer mehr Menschen, besonders ernst denkende Christen gibt, die kein Fleisch mehr essen. Ich habe auch Verständnis für die, welche sagen, dass es heute eine Sünde sei, Fleisch zu genießen. Angesichts der Situation, wie sie uns heute präsentiert wird, würde ich mich schämen, Fleisch zu essen wegen den Armen auf der Welt. Und würde ich es als Sünde betrachten, weil ich meinen Körper, den Tempel Gottes, nicht verderben darf, weil ich durch Fleischgenuss diesem Körper Dinge zufüge, die ihm schaden. Zudem möchte ich mich in jeder Hinsicht auf die neue Heimat vorbereiten, in welcher auch kein Fleisch mehr gegessen wird. Und nun noch ein letztes. Vor einiger Zeit erzählte mir ein Freund, dass der Evangelist Wilhelm Pals an einem Evangelisationsvortrag das Buch »Wie lebe ich gesund?« ganz eindringlich empfohlen habe. Ich besorgte mir das Buch und war sehr erfreut, als ich sah, wie der Schreiber, er ist ein amerikanischer Baptistenprediger, die Frage des Schweinefleisches angeht. Und ich rate euch jetzt, kauft euch doch dieses Buch und lest einmal wenigstens die ersten 100 Seiten durch. Herausgegeben wurde das Buch im Verlag Hermann Schulte in Deutschland. Ich habe in kurzer Zeit von diesem Buch schon etwa 50 Exemplare gebraucht. Ich habe sie anderen Kollegen verkauft, verschenkt und ich glaube, dass man dieses Buch weit, weit verbreiten sollte. Ich habe die meisten dieser Bücher in Zürich im Haus der Bibel gekauft und beim Brunnenverlag in Basel. Und selbstverständlich bin ich gerne bereit, euch dieses Buch auch zu besorgen, wenn es euch umständlich ist, es selber zu bestellen. In der uns noch verbleibenden Zeit wollen wir noch ganz kurz in den Galaterbrief hineinschauen. Über den Galaterbrief gäbe es sehr vieles zu sagen und das, was ich jetzt in diesen wenigen Minuten noch machen möchte, ist eigentlich nur, dass ich euch die Anregung gebe, den Galaterbrief ganz besonders im Zusammenhang mit unserem Thema einmal gründlich durchzustudieren, vielleicht zwei, dreimal nacheinander durchzulesen und euch diesen Zusammenhang zu überdenken. Ich habe euch gesagt, dass der Galaterbrief eigentlich wegen solchen Problemen wie die Beschneidung, auch wegen anderen Fragen, aber ganz besonders wegen der Beschneidung geschrieben wurde. Und ich lese euch jetzt einfach einmal einige Texte, so aus ein paar Kapiteln, und dann die Zusammenfassung, den Abschluss, wie der Apostel Paulus den Galaterbrief abschließt. Kapitel 1, Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. So doch kein anderes ist, außer, dass etliche sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber so auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde Evangelium predigen anders, denn dass wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir auch abermals, so jemand euch Evangelium predigt anders, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt den Menschen oder Gott zu Dienst? Oder gedenke ich, menschengefällig zu sein? Und jetzt geht er weiter und erzählt über seinen Wandel im Judentum, wie er über die Maßen im väterlichen Gesetz verankert war, wie er mit der Beschneidung und all diesen Zeremonien alles mitgemacht hat. Dann kommt Kapitel 2, ich lese hier Vers 3, im Kapitel 2 beginnt er jetzt mit den Problemen der Galater oder mit dem Grund, warum der Galaterbrief geschrieben wurde. Vers 3. Aber es ward auch Titus nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen, der mit mir war, obwohl er ein Grieche war. Denn da etliche falsche Brüder sich mit eingedrängt hatten und nebeneingeschlichen waren, auszukundschaften unsere Freiheit, wir merken, um was es geht. Kapitel 11. Da aber Petrus genannt Jochen kam, widerstand ich ihm unter Augen, denn es war Klage über ihn gekommen. Und jetzt achtet gut, was für Klage über Petrus kam. Denn zuvor, ehe etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Wir haben die Stelle auf dem Band miteinander studiert. Er hat gegessen mit den Heiden, weil Gott ihm die Vision gegeben hat. Da sie aber kamen, entzog er sich und sonderte sich ab, darum, dass er die aus den Juden fürchtete. Und mit ihm heuchelten die anderen Juden, also dass auch Barnabas verführt ward, mit ihnen zu heucheln. Aber da ich sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen öffentlich: So du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du denn die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind von Natur aus Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Gesetzeswerke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesum Christum, so glauben wir auch an Christum, auf dass wir gerecht werden durch den Glauben an Christum und nicht durch des Gesetzes Werke, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Fleisch gerecht. Sollten wir aber, die wir suchen, durch Christum gerecht zu werden, auch selbst als Sünder erfunden werden, so wäre Christus ein Sündendiener, das sei ferne. Wenn ich aber das, was ich zuvor gebrochen habe, also eben jetzt dieses Essen mit den Heiden, wiederum baue, so mache ich mich selbst zum Übertreter. Und dann Kapitel 3, Vers 6, gleich wie Abraham hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, so erkennet ihr ja, dass die des Glaubens sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham: In dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Also werden nun die des Glaubens sind gesegnet mit dem Gläubigen, den Gläubigen Abrahams. Und dann geht es weiter. Es gäbe da vieles zu lesen. Kapitel 2 noch Vers 27, 26. Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christum Jesum. Denn wie viele euer auf Christum getauft sind, die haben Christum angezogen. Hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib, denn ihr seid allzumal einer in Christo Jesu. Seid ihr aber Christi, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Kapitel 5. So besteht nun in der Freiheit, zu der uns Christus berufen hat. Und lasset euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wo ihr euch beschneiden lasst, so nützt euch Christus nichts. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz schuldig ist zu tun. Und unter diesem ganzen Gesetz sind nicht die 10 Gebote gemeint, nicht die Gesetze über rein und unrein, sondern die Gesetze, in denen auch die Beschneidung enthalten waren, die mosaischen Gesetze. Ihr habt Christum verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid von der Gnade gefallen. Obschon der Apostel hier von diesen mosaischen Gesetzen spricht, gilt natürlich das auch für die 10 Gebote. Wer durch das Halten der Gebote selig werden will, der ist so verloren wie durch das Halten des mosaischen Gesetzes. Aber der Apostel Paulus spricht hier von den Gesetzen der Beschneidung, von diesen besonderen Vorschriften im mosaischen Gesetz. Vers 6, 5. Wir aber warten im Geist durch den Glauben der Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und dann schließt der Apostel Paulus den Galaterbrief ab, Vers 11 bis 18, Kapitel 6. Seht, mit wie vielen Worten habe ich euch geschrieben mit eigener Hand. Die sich wollen angenehm machen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht mit dem Kreuz Christi verfolgt werden. Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasset, auf dass sie sich von eurem Fleisch rühmen möge. Es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. Und wie viele, nach dieser Regel einhergehen, über die sei der Friede und Barmherzigkeit und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand mehr Mühe, denn ich trage die Malzeichen des Herrn Jesu an meinem Leibe. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch in eurem Geist, liebe Brüder. Amen. Merken wir, um was es im Galaterbrief geht? Da war das Problem der Beschneidung und dieser jüdischen mosaischen Vorschriften sehr akut in Galatien. Und der Apostel Paulus, obschon er noch einige ganz wichtige Fragen im Galaterbrief aufgeworfen hat, schreibt im ganzen Galaterbrief eigentlich über diese Probleme. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt auch Aussagen, die er über diese mosaischen Gesetze macht, die für die 10 Gebote oder für das Gesetz von rein und unrein gelten, aber in erster Linie wurden sie gegeben im Zusammenhang mit den mosaischen Gesetzen, Beschneidung und all diesen Vorschriften. Nehmt eure Bibel zur Hand, studiert diese Stellen ganz gründlich durch. Ich glaube, dass wir in ganz anderem Maß als bisher die Bibel studieren sollten. Wir gehen dem Ende entgegen. Und am Schluss, bevor Jesus wiederkommt, wird es eine gewaltige Auseinandersetzung geben zwischen Wahrheit und Irrtum. Und Gott wartet auf euch, ganz besonders auch auf euch junge Menschen, dass ihr Gottes Wort studiert, dass sie in eurer Hand eine Waffe wird, dass ihr wisst und sagen könnt, es steht geschrieben. Dann könnt ihr für andere ein Segen sein und das Wort Gottes wird auch für euer Leben wegleitend werden und zu einem großen Segen werden. Möge Gott euch darin alle segnen.